Wir sind zusammen im Namen von Gott, dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist. Amen. Der auferstandene Christus ist unter uns. Das wissen wir als Menschen, die die Bibel gelernt haben, kennen, die darum wissen, dass der Tod nicht das Letzte ist. Heute, wenn wir aber daran denken, was Jesus in seiner grossen Liebe für uns Menschen da hat, wir wollen ein bisschen dem nachspüren, was heisst, Leiden auf sich nehmen, sterben, loslassen, aber auch eine Hoffnung drinnen zu haben, weil der Tod eben nicht das Letzte ist. Wir haben gestern Abend schon in einem Kreis hier vorne um den Abendmahlstisch miteinander das Markus-Evangelium gehört und gelesen und auch Abendmahl gefeiert. Und heute Morgen machen wir weiter im Markus-Evangelium, ein Stück mehr von dieser Geschichte, dann aus dem Kapitel 15. Yvonne wird dazu dann Predigt halten. Danke, Yvonne, dass du da bist. Mit dem David zusammen dürfen wir über Musik, über Text zur Ruhe kommen, staunen über das, was Jesus Christus für dich, für mich da hat. Ich möchte beten. Vater im Himmel, wir danken dir für die unendlich grosse Liebe, die du zu deiner Schöpfung, die du zu uns Menschen hast. Danke, dass du den Überblick behaltest in einer Zeit voll Ungewissheit. Jesus Christus, wir danken dir für das Leiden, für all das, was du für uns auf dich genommen hast. Es ist für uns ja unfassbar. Hilf uns an dem Morgen auch ein bisschen neu dankbar zu werden für das, was wir dürfen haben in dem, dass wir dich kennen und mit deiner Gegenwart dürfen rechnen. Segne uns und segne alle deine Kinder auf dieser Erde. Amen. Wirr und voll seltsamer Rätsel erscheinen uns die letzten Tage des Jesus von Nazareth. Und doch war es diese Zeit, in der die alten Prophezeiungen auf sonderbare Weise in Erfüllung gingen. Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, ist zum Eckstein geworden. In diesen letzten Tagen bündelt sich noch einmal das Leben Jesu. Liebe und Freundschaft, Begeisterung und Verrat, Gemeinschaft und Einsamkeit, Schuld und Vergebung, Tod und Leben. Staunend, singend, schweigend erahnen wir im heutigen Karfreitagsgottesdienst unsere eigenen Bilder der Passion. Am anderen Tag, als viele Leute, die zu dem Passafest gekommen waren, hörten, dass Jesus nach Jerusalem kommen würde, rissen sie Palmenzweige aus und liefen ihm entgegen und riefen: Hosianna, gelobt sei der, da kommt im Namen des Herrn, der König von Israel. Und Friede sei im Himmel und Ehre in der Höhe. Einige der Schriftgelehrten kritisierten Jesus: Meister, verbiete deinen Anhängern, dass sie so etwas singen. Darauf antwortete Jesus: Wenn sie schweigen, dann werden die Steine es schreien. Es war üblich, dass zum Passafest ein Gefangener freigelassen wurde und das Volk durfte entscheiden, wer freigelassen wurde. Es gab da einen, der hieß Barabbas. Den hatte man als Mitglied einer terroristischen Vereinigung gefasst. Er stand unter dem dringenden Verdacht, einen Mordanschlag geplant und verübt zu haben. Als die Leute nun kamen und forderten, dass wie in jedem Jahr ein Gefangener freigelassen wurde, fragte Pilatus sie: Wollt ihr, dass ich Jesus, den König der Juden, aus der Haft entlasse? Denn er merkte, dass ihn die hohen Priester aus Neid gemobbt und schließlich ausgeliefert hatten. Doch nun stachelten diese Leute auf und brachten den Namen Barabbas ins Spiel. Und als Pilatus nun fragte: Was soll ich denn mit dem machen, den ihr den König der Juden nennt? Da schrie das Volk: Kreuzige ihn! Und so kam es, dass Barabbas freigelassen und das Todesurteil an Jesus vollstreckt wurde.
Ich werde heute den Fokus der Predigt auf drei Szenen aus der Passionsgeschichte legen. Der große Bogen dieser Geschichte ist uns ja eigentlich allen gut bekannt. Die gewählten drei Szenen haben meine inneren Bilder von der Passion bereichert und auch etwas korrigiert. Thematisch geht es dabei zuerst um die Kraft der Hoffnung. Dann geht es um enttäuschte Erwartungen. Und zum Schluss staunen wir über das Aufkeimen der Karfreitagshoffnung. Die erste Szene. Sie zeigt ein hoffnungsvolles Bild. Als bekannt wurde, dass Jesus zum Passafest nach Jerusalem kommen würde, löste das in einigen Menschen eine erwartungsvolle Freude aus. Nicht nur Bekannte und Freunde von Jesus standen am Wegrand, um ihn zu begleiten, sondern auch eine von Hoffnung erfüllte Menschenmenge begrüßte ihn mit Palmwedeln und Gesängen. Für einige andere, die damals in Jerusalem lebten, war dieser von so vielen Emotionen begleitete Empfang auch etwas überraschend. Die Symbolik und die Gesänge, die ihnen dabei entgegenkamen, waren Teil ihrer religiösen Identität und eine seit vielen Generationen gepflegte Hoffnung. Mag sein, dass sie sich wunderten und sich dennoch fragten: Könnten vielleicht die alten Prophezeiungen jetzt und auf diese Weise in Erfüllung gehen? Hoffnung ist eine besondere Kraft. Davon liest man zurzeit immer wieder, wenn Menschen aus Kriegs- oder Krisengebieten ihre Geschichten erzählen. Ich frage mich dann manchmal: Wodurch bekommt die Hoffnung zu überleben und die Hoffnung auf Frieden eine solch immense Kraft? Was sind die Wurzeln dieser Hoffnung? Hat eigentlich die Kraft der Hoffnung in verschiedenen Völkern unterschiedliche Wurzeln? Und welche Wurzeln hat dann meine Hoffnung? Wodurch würde die Kraft meiner Hoffnung stark werden, wenn mein Alltag plötzlich in einer Gefahrenzone stattfinden würde? Die Hoffnung der Menschen, die zur Zeit Jesus in Jerusalem lebten, hatten ihre Wurzeln in vielen verschiedenen Prophezeiungen und in den Erfahrungen der langen Geschichte ihres Volkes. Wir Christen können die Kraft dieser jüdischen Wurzeln nur erahnen. Übernehmen können wir sie nicht. Als die Menschen Palmwedeln schwenkend und laut rufend Jesus das letzte Wegstück nach Jerusalem hinauf begleiteten, sagten sie damit: Jesus, sei unser König. Vertreibe unsere Feinde und befreie uns von der Unterdrückung durch die Römer. Das war ihre große Hoffnung. Diese Menschen, die Jesus dort feierten, hatten sehr konkrete Erwartungen, was und wie ihr Messias sein sollte. Verständlicherweise kritisierten einige Männer, die mit den alten Prophezeiungen sehr gut vertraut waren, diese spontane Kundgebung. Und sie forderten Jesus auf, die schwärmerischen Menschen zu beruhigen. Jesus gab ihnen darauf eine provokative Antwort: Wenn die Menschen schweigen, dann werden die Steine schreien, sagte er. Stellt euch vor, wie aufgeheizt die Stimmung auf diesem Weg nach Jerusalem war. Begeisterungsfähige Menschen, die voller Hoffnung sangen und tanzten. Dann Traditionalisten, die ewigen Bremsklötze, denen allerdings die Wurzeln ihrer Hoffnung ehrlich heilig waren. Und dann Jesus, der all diese Huldigungen annahm und sogar förderte und die aufflammende Hoffnung bestärkte. Die zweite Szene, der Tag der Entscheidung. Am Freitagmorgen steht der Gouverneur Pontius Pilatus einer Menschenmenge gegenüber. Die Menge hat vor seinem Amtssitz der Burg Antonia auf ihn gewartet. Anklage, Verteidigung und Beratung über das Urteil haben stattgefunden. Nun präsentiert er zwei Angeklagte und stellt die anwesenden Menschen vor eine Wahl. Sie sollen die Freilassung des einen Mannes erbitten und den anderen zum Tod am Kreuz verurteilen. Wie werden sie sich entscheiden? Die zwei Angeklagten sind Jesus Barabbas und Jesus aus Nazareth, den man den König der Juden nennt. Ich erlaube mir, sie euch etwas näher vorzustellen. Mit Vornamen heißen beide Männer Jesus. Dieser Name hat die Bedeutung der Retter. Der Zuname Barabbas bedeutet Sohn des Vaters. Jesus Barabbas ist nach dem römischen Gesetz verurteilt. Er war an einem Aufstand gegen die Regierung beteiligt. Offensichtlich hat er dabei nicht gezögert, Menschen zu töten, die mit den Römern zusammengearbeitet haben oder vielleicht sogar römische Bürger waren. Man könnte sagen, Jesus Barabbas ist ein Freiheitskämpfer, der sich gegen die Fremdherrschaft der Römer wehrt. Er ist zu allem bereit, um die Freiheit für sich und sein Volk zu erkämpfen. Seine Vision ist vermutlich, dass keine fremden Truppen in Jerusalem stationiert sind, dass sein Volk keinerlei Einschränkungen durch das römische Gesetz erdulden und keine Steuern an eine Besatzungsmacht abgeben muss. Jesus, den man den König der Juden nennt, ist ein Wanderprediger. Er wird bewundert für seine Reden und ist ein Kenner der Heiligen Schriften. Kranke Menschen hat er durch Wunder geheilt und befreit. Er hat große Empathie und ist souverän in Begegnungen mit Menschen aus allen gesellschaftlichen Schichten. Eine besondere Verbindung hat er zu den Benachteiligten der Gesellschaft. Ihnen gibt er ihre Würde zurück und neue Hoffnung. Jesus hat den Mut, seine Ansichten über Gott zu diskutieren, auch mit Gelehrten aus den verschiedenen jüdischen Glaubensrichtungen. Zu ihrem Schrecken beschreibt er unverfroren seine enge Verbindung zu Gott, den er seinen Vater nennt. Jesus weigert sich, ein Schwert in die Hand zu nehmen, und er lehrt die Menschen, ihre Feinde zu lieben. Für ihn sind Bescheidenheit und Sanftmut wichtige Charakterstärken. Wenn ein römischer Soldat einen Mitmenschen zwingt, sein Gepäck eine Meile weit zu tragen, dann soll man es freiwillig auch noch eine zweite Meile weitertragen. Und wenn einem ein Römer auf die Wange schlägt, dann soll man die andere Wange auch noch hinhalten. Als Jesus von Pontius Pilatus verhört wird, schweigt er. Er, der charismatische Redner, schweigt zu allen Anklagepunkten. Dies sind zwei bemerkenswerte und sehr unterschiedliche Männer, die als Angeklagte auf ihr Urteil warten. Die anwesenden Menschen entscheiden mit einer überraschenden Entschlossenheit, wer von den beiden leben und wer sterben soll. Ich denke, dass die Freilassung von Barabbas nicht ausschließlich durch die Einflussnahme und Anstachelung der religiösen Führung zustande kam. Da war auch eine lebendige und gut gepflegte Hoffnung auf Befreiung in den Menschen. Und vermutlich auch der Wunsch, eine durch die Besatzungsmacht auferlegte Handlungsunfähigkeit endlich zu beenden. Jesus Barabbas erinnert mich an so manche Heldenfigur, die ich aus Filmen kenne. Mit Faszination erlebe ich jeweils fast hautnah mit, wie Städte, Ethnien oder ganze Wüstenplaneten gerettet werden. Ich meine das keinesfalls zynisch. Diese Heldengeschichten bedienen und beleben eine Hoffnung, die auch ich in mir trage. Dass die Menschen laut und emotional die Kreuzigung von Jesus forderten, ist meiner Meinung nach nicht obrigkeitsgehorsam gegenüber der religiösen Elite. Da ist noch etwas, das die Menschen umtreibt und ihnen schwer zusetzt. Durch den königlichen Einzug von Jesus in Jerusalem verwandelte sich die Hoffnung der Menschen in konkrete Erwartungen. Diese pulsierenden Erwartungen wurden dann durch das weitere Verhalten von Jesus bitter enttäuscht. Und durch enttäuschte Erwartungen können unverhofft schnell aus friedfertigen Menschen gnadenlose Ankläger werden. Wenn wir Christen über Jesus nachdenken, haben wir den Vorteil, dass uns seine weitere Geschichte bereits bekannt ist. Die Retroperspektive vereinfacht es enorm, sein Schweigen im Gerichtsprozess und seine Bereitschaft, am Kreuz zu sterben, richtig einzuordnen. Ich denke, dass sein Verhalten nur rückblickend zu verstehen ist. Wären wir damals auf dem Vorplatz der Burg Antonia gestanden, ich bin mir sicher, wir hätten das Verhalten von Jesus nicht verstanden. Eine Volksweisheit sagt: Hab Hoffnungen, aber niemals Erwartungen. Dann erlebst du vielleicht ein Wunder, aber ganz gewiss keine herben Enttäuschungen. Die dritte Szene. Sie zeigt die Karfreitagshoffnung. Jesus ist gekreuzigt. Jesus, den man den König der Juden nennt, hängt am Kreuz auf Golgatha. Ich frage mich, was wohl Jesus Barabbas bei diesem Anblick empfindet. Beinahe wäre er gekreuzigt worden. Doch nun, auf fast wundersame Weise, hängt ein anderer sterbend am Kreuz und verbüßt die Strafe. Eine solche Wendung der Ereignisse hatte Barabbas nicht kommen sehen. Dies hätte niemand erwartet. Er kam einfach so davon. Er ist frei. Sein Leben geht weiter. Halleluja! Dank dem Herrn, denn er ist gütig und seine Gnade bleibt für alle Zeit bestehen. Andere Menschen aus Jerusalem sagen zueinander: Seht, dort oben am Kreuz hängt er. Jesus, der sich selbst Sohn Gottes nennt, soll er sich doch selbst retten. Und Jesus schaut hinab vom Kreuz und sieht all die verschiedenen Menschen. Jene, die sich in unmittelbarer Nähe aufhalten, und andere, die weit weg vom Kreuz stehen. Er schaut sie an. Vor seinen inneren Augen sieht er bestimmt auch alle Menschen, die seinen Lebensweg nur für einen kurzen Moment kreuzten. Und all jene, mit denen er einen Wegabschnitt gemeinsam gegangen ist. Vermutlich zerreißt es ihm das Herz, denn er fleht Gott um Gnade für diese Menschen an. Sterbend am Kreuz betet er: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Menschen, die eifersüchtig auf ihn waren, ihm misstrauten, ihn loswerden wollten. Menschen mit enttäuschten Erwartungen, Ankläger, Verleumder und Zweifler. Menschen, die nur Hohn und Spott für ihn übrig hatten und Menschen, die zu seinen Peinigern wurden. Menschen mit heidnischen Wurzeln und Menschen mit jüdischem Glauben. Vater, vergib ihnen, sagt er, denn sie wissen nicht, was sie tun. Das sind verblüffende Worte für alle, die sie hören. Und die Aufrichtigkeit, die man heraushört, bewegt die Herzen der Menschen bis heute. Seit seinem Gebet im Garten Gethsemane geht Jesus ruhig, zielgerichtet, ohne sich zu verteidigen und ohne sich zu erklären, den Weg bis zum Ende. Er ist fokussiert auf seine Mission, stellvertretend am Kreuz zu sterben. Er geht in der engen Verbindung mit Gott, seinem Vater, diesen Leidensweg. Und bevor sein Leben zu Ende geht, spricht er die Menschen von ihrer Schuld frei. Allen Menschen, die in irgendeiner Weise beteiligt waren, ist vergeben. An diesem ersten Karfreitag bleibt zwischen Gott und den Menschen keine Rechnung offen. Und es gibt keine Schuld, die von späteren Generationen gesühnt werden müsste. Was für ein gütiger Gott! Diese drei Szenen aus der Passionsgeschichten eröffnen mir eine neue Sichtweise. Das innere Bild von Karfreitag wandelt sich. Mein verändertes Bild nenne ich Karfreitagshoffnung. Wenn ich am Anfang der Predigt von Wurzeln sprach, welche die Hoffnung stark machen, so soll Karfreitag diese Kraft für meine Hoffnung sein. Möge die Karfreitagshoffnung mich, uns, in unseren Entscheidungen leiten und unseren Tagen Sinn geben. Ich bete mit Worten aus Psalm 118. Mein Gott bist du und ich will dir danken. Mein Gott, ich will dich preisen. Dank dem Herrn, denn er ist gütig und seine Gnade bleibt für alle Zeit bestehen. Amen. Wir feiern heute gemeinsam das Abendmahl. Jesus Christus selbst ist der Gastgeber. Bei ihm sind alle Menschen willkommen. Er ist durch seinen Heiligen Geist mitten unter uns und lässt uns im Brot und im Wein seine Liebe schmecken. Stärkung und neue Hoffnung sind uns dadurch verheißen. Amen. In der Nacht, in der Jesus verraten wurde, nahm er das Brot, dankte Gott dafür, teilte es und sprach: Das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Denkt daran, so oft ihr dieses Brot esst. Dann nahm er den Kelch und sprach: Dieser Kelch ist der neue Bund zwischen Gott und euch, der durch mein Blut besiegelt wird. Denkt daran, so oft ihr daraus trinkt. Denn jedes Mal, wenn ihr dieses Brot esst und aus diesem Kelch trinkt, verkündet ihr den Tod des Herrn. Daran sollt ihr festhalten, bis er wiederkommt. Wir nehmen uns jetzt Zeit für eine kurze Stille, wo jeder persönlich vor Gott sein kann. Christus ist für uns gestorben. Freut euch, er ist euer Leben. Christus hat uns mit Gott versöhnt. Freut euch, ihr seid Gottes Kinder. Wir beten. Gütiger Gott, wir sind dankbar und voller Freude über deine heilsame Gegenwart. Du beschenkst uns mit neuer Kraft. So können wir unseren Alltag bewältigen. Du erfrischst uns mit lebendiger Hoffnung. So weichen Mattheit und Verzagtheit. Du erfüllst uns mit deinem Frieden. So werden wir gelassen. Du stärkst uns durch deine Treue. So suchen auch wir stets deine Nähe. Du ermutigst uns durch deine Liebe. So kann unsere Liebe zu dir und zueinander wachsen. Du befreist uns durch deine Vergebung. So können auch wir uns miteinander versöhnen. Amen.
Nicht der Tod ist mehr das Ende, es geht weiter, ganz gewiss. Und das Kreuz steht für die Wende, dass die Liebe stärker ist. Ein gesegneter Karfreitagstag. Möge einiges an Impuls, wo ihr jetzt in dieser Stunde mitbekommen habt, euch noch ein bisschen durch diesen Tag begleiten.
Wir stellen uns miteinander unter Gottes Segen. Gott, der Vater, segne uns mit seiner Stärke und seiner Sanftheit. Er gebe uns Entschlossenheit und Mut. Gott, der Sohn, Jesus Christus, segne uns mit seiner Freundlichkeit und seinem Frieden. Er gebe uns Zuversicht und Güte. Gott, der Heilige Geist, segne uns mit seiner Begeisterung und seiner spürbaren Gegenwart. Er gebe uns Freude und Liebe. So segne uns der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.